Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Fast genau 2 Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Seither sind nicht nur tausende Menschen ums Leben gekommen, sondern auch zahllose Frauen vergewaltigt worden. Über sexuelle Gewalt als Kriegswaffe schreibt die finnische Bestseller-Autorin Sophie Oksanen in ihrem neuen aufrüttelnden Buch. Putins Krieg gegen die Frauen heißt dieses Essay und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Putins Krieg gegen die Frauen, so heißt das neue Buch von Sophie Oksanen, Schriftstellerin, Feministin und Russlandkennerin. Im Jahr 2008 ist ihr Roman Fegefeuer erschienen und hat sie international bekannt gemacht. Das Buch ist in 38 Sprachen übersetzt worden und es erzählt von Estland, dem Land, aus dem Sophie Oksanens Mutter stammt. Und es erzählt von den Verbrechen der sowjetischen Besatzer, besonders gegen die Frauen in den 1940er Jahren. Und um sexuelle Gewalt als Kriegswaffe, darum geht es auch in dem neuen Essay von Sophie Oksanen, das jetzt auf Deutsch erschienen ist und über das ich mit ihr gesprochen habe. Hallo, herzlich willkommen nach Helsinki. Hello, Mrs. Oksanen.
Hello, very nice to hear your voice and talk to you.
Yes. Sie sind 1977 in Finnland geboren und dort aufgewachsen, aber in Ihren Büchern geht es immer wieder um Estland. Wie wichtig sind Ihre Mutter, die ja Estin ist, und die anderen estnischen Frauen in Ihrer Familie für Ihr Schreiben?
I wanted to become an author since I was 6, but I didn't know what I'm gonna write about.
Ich wollte schon mit 6 Jahren Autorin werden und wusste anfangs aber noch nicht, worüber ich denn mal schreiben würde. Und als ich mir dann immer mehr da Gedanken drüber gemacht habe und später, als ich da schon älter war, habe ich irgendwann verstanden, dass die estnische Geschichte, diese mündlich überlieferte Geschichte von meiner Familie und von diesem Land, fantastisch geeignet ist dafür, perfekt darauf Bezug zu nehmen in meinem Schreiben. Und ich habe schon Anfang der Nullerjahre mich mit russlandbezogenen Themen beschäftigt, also schon vor 20 Jahren, und habe dabei gemerkt, dass die estnische Geschichte gewissermaßen eine Leerstelle auf der europäischen historischen Landkarte darstellt. Und deshalb fand ich es wichtiger, darüber zu schreiben, als über die finnische Geschichte, zu der es ja schon sehr viele Bücher gibt.
Jetzt hat Estland ja ein sehr spezielles Verhältnis zu Russland. Wie würden Sie das beschreiben und wie sind Sie selbst davon geprägt?
Estland war ja ein doppelt besetztes Land. Es hat 2 sowjetische Besatzungen durchgemacht und 1 deutsche, wobei die sowjetische länger gedauert hat. Und als ich geboren wurde, war es ja immer noch sowjetisch besetzt. Das heißt, ich bin nicht nur zwischen 2 Kulturen aufgewachsen, sondern auch zwischen 2 verschiedenen Systemen, dem totalitären sowjetischen System und der nordischen Demokratie. Und das hat mein Schreiben natürlich maßgeblich beeinflusst. Also in erster Linie hinsichtlich der Bedeutung der Meinungsfreiheit, die ja in der Sowjetunion überhaupt nicht gegeben war.
Jetzt haben Sie ja in Ihrem neuen Buch, schauen Sie auf die Ukraine und es ist ein Sachbuch, Putins Krieg gegen die Frauen heißt es. Was haben denn die Ukrainerinnen vielleicht auch mit den Frauen in ihren Romanen gemein? Das sind ja sehr starke, aber eben auch traumatisierte Frauenfiguren.
It's not only the female issue.
Ja, es geht hier nicht nur um das weibliche Thema, es geht auch vor allem um die Suche nach Freiheit, den Drang nach Freiheit, den die Ukraine und Estland gemein haben. Estland war ja vor der sowjetischen Besetzung schon eine freie Republik und auch in der Ukraine war das der Fall nur etwas kürzer. Und im Verständnis der Ukraine als Nation gab es auch schon früh die Idee der Demokratie. Das ist schon gegeben gewesen. Und in Estland und in der Ukraine gibt es auch diese Gemeinsamkeit, dass sie beide Sklaverei erfahren haben und dass die Leute geflohen sind, nicht nur aus dem russischen Empire, sondern auch insgesamt vor diesen Zuständen. Bezüge dazu gibt es sowohl in der ukrainischen Poesie als auch in der estnischen. Es ist dann zum Beispiel die Rede davon, dass man seine Ketten los wird, dass man sich befreien kann. Das habe ich auch in den 90er Jahren gefunden, diese Sätze bezüglich der Freiheit. und wie man sich diese Unterdrückung entledigen kann. Das gab es in Finnland so nicht. Das findet man da nicht. Deswegen gibt es auch ein ganz anderes Verständnis von dem, was Sklaverei bedeutet in Finnland als in diesen Ländern.
A bit differently compared to Finland, for example.
Aber das Hauptthema in Ihrem Buch, so wie ich es gelesen habe, ist ja schon die sexuelle Gewalt als Kriegswaffe. Und da schreiben Sie, das sei auch eine der ältesten Kriegswaffen. Aber Russland, heißt es bei Ihnen, setzt sie auf eine besondere Weise ein. Inwiefern denn?
Indeed. When Russia started its large-scale invasion in 2022,
als Russland mit der großflächigen Invasion 2022 anfing, fühlte sich das an wie eine Geschichte, die wir wirklich schon oft gehört haben für mich. Also Russland hat schon immer oder schon lange Zeit nach diesem immer gleichen Muster agiert, von der Eroberung, der Besatzung. Da gab es immer den gleichen Ablauf. Und sexualisierte Gewalt als Methode wird von Russland oft benutzt. Also da gab es auch in jüngerer Zeit Konflikte, die man nennen kann, wie Georgien oder Tschetschenien. In beiden Kriegen ist auch das der Fall gewesen. Und dort hat es kaum Aufmerksamkeit gefunden. Es ist nicht sanktioniert worden. 2014 in der Ostukraine, auch dort ist das schon passiert. Und auch dort hat es keine Beachtung gefunden oder kaum Beachtung gefunden. Also ist es insofern keine Überraschung, dass sie dieses Muster beibehalten haben, auch für die große Invasion. Es gab auch hier keine Sanktionen. Diese Praxis ist effektiv bei der Besatzung. Als Werkzeug im Krieg ist es billig. Jeder Mann kann das machen, wenn er denn die Unterstützung von seinem Land, von seiner Heimatfront bekommt. Es ist insofern effektiv, als es ganze Systeme zerstört. Es zerstört Familien. Diese Art von Gewalt zerstört Gemeinschaften, sie zerreißt sie förmlich und sie hat Auswirkungen auf die Zukunft. Einmal dadurch, dass Kinder aus diesen Verbrechen geboren werden können. Insofern ist es eine Art von biologischem Imperialismus, aber eben auch insofern, als es Familien und Gemeinschaften zerstört. Wie Russland in der Ukraine agiert und auch das vorher schon gemacht hat, zeigt ein in sich genozidales Muster, also genozidale Vergewaltigung. Es ist die Absicht, damit diese Nation und Gemeinschaft zu zerstören. Wenn man sich das genauer anschaut, sieht man diese Muster. Auch wenn man sich die Zeugenaussagen der Opfer anhört, kriegt man das deutlich gespiegelt. Wenn zum Beispiel Soldaten Dinge sagen wie, wir werden dich so lange vergewaltigen, bis du keinen Sex mehr mit einem ukrainischen Mann haben willst oder so lange, bis du überhaupt keinen Sex mehr haben möchtest. Solche Sätze der Täter zeigen die Absicht dieser Verbrechen.
Have shown the intent of the crime.
Und Sie erzählen ja in Ihrem Buch viele auch sehr bewegende Geschichten von Opfern, aber auch von Tätern. Da zum Beispiel ein Anfang 30-jähriger Vater, Ehemann und Soldat in der russischen Armee, der in Kiew eine Frau vergewaltigt in Anwesenheit eines Kindes. Und dann analysieren Sie, wie es dazu kommen kann, dass man sich so, sagen wir mal, unmenschlich verhalten kann. Was denken Sie, wie funktioniert das?
Well, unpunished evil grows.
Ungestraftes Böses wächst, kann man sagen. Und Russland und die Sowjetunion hat nie diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt oder sanktioniert. Im Zweiten Weltkrieg wurde das schon nicht festgestellt oder selbst hat man sich nicht eingestanden, dass Russland Verbrechen begangen hat. Diese Grausamkeiten existieren praktisch nicht. Wenn man nicht über die vergangenen Verbrechen nachdenkt, dann gibt das auch ein Vorbild für die zukünftigen Generationen. Dann denken die, das ist schon alles in Ordnung so. Darum kann Russland so handeln, weil es niemand gezwungen hat, sich zu seinen Verbrechen zu bekennen. Auch die internationale Gemeinschaft gibt da kein gutes Bild ab. Sie hat sozusagen indirekt gezeigt, dass es akzeptabel ist. Und sie haben ein Auge zugedrückt, was Russland betrifft. Es hätte Gelegenheiten dafür gegeben, da etwas zu ändern. Gerade in den 90er Jahren gab es die Chance mit dem Umbruch, dass etwas passiert, dass man da anders drauf blickt. Aber es ist nichts passiert. Das ist einer dieser Schlüsselfaktoren in der Geschichte, warum Russland dabei geblieben ist, diese Methoden der Gewalt und der Macht fortzusetzen. So ist es auch gekommen, dass eben sexuelle Gewalt noch Kriegstaktik und Waffe ist und da auch eingesetzt wird. Seit 2 Jahrzehnten ist es so, dass Putins Regime versucht, oder es erfolgreich versucht hat, immer noch schwerer zu machen, innerhalb Russlands über die Vergangenheit zu reden. Dieser Geschichtskrieg, den er ausgerufen hat, wie er zum Beispiel auch gegen die baltischen Staaten agitiert, das ist eine Art Geschichtsklitterung, in der dieser Mythos des großen patriotischen Krieges als Teil der russischen Identität hochgehalten wird. Das ging ja nicht erst 2014 mit dem Angriff auf die Ostukraine los. Also schon diese Desinformationskampagnen über die baltischen Staaten, da ging es darum, dass das Baltikum nicht in der Lage sein sollte, seine eigene Geschichte zu schreiben. Man sollte sich bitte an die sowjetische Fassung, an die Propagandafassung Russlands halten. Und seit Putins Regime, also seit 20 Jahren, läuft das so. Dieser Mythos des patriotischen Krieges wird immer weiter verstärkt. Und das schafft eben die Atmosphäre dafür, in der diese Verbrechen möglich sind. Diese Verbrechen, die nie bestraft worden sind, nie verdammt worden sind und deshalb immer wieder geschehen können. Und deshalb haben die Soldaten auch diese starke Unterstützung der Heimatfront. Russland ist an sich ein sehr gewalttätiges Land. Das sieht man auch am Beispiel der Frauenrechte. Die sind rückläufig. Es ist praktisch legal, häusliche Gewalt auszuüben. Und wenn es für Männer in Russland in Ordnung ist, ihre Frauen zu Hause zu schlagen, warum sollten sie sich dann ukrainischen Frauen gegenüber anders verhalten?
Ist das auch ein Grund, weshalb Sie sich selbst als postkoloniale Autorin beschreiben? Diese Idee, dass es eben mehrere Narrative geben muss und nicht nur eine verengte Perspektive auf die Geschichte?
Ich definiere mich als postkoloniale Autorin, weil mein Schreiben Teil der postsowjetischen Entwicklung ist, weil es dann entstanden ist nach der Sowjetära in den 90er Jahren, so wie viele andere Autoren sich als Teil der postkolonialen Literatur beschreiben würden, zum Beispiel nach dem Zusammenbruch des britischen Empires oder des französischen Reichs, Weltreich sozusagen des französischen Empires. Das ist mein Kontext, in dem ich schreibe. Und bei Dekolonisierung geht es auch stark um die Sprache. Die spielt im Prozess der Dekolonisierung eine entscheidende Rolle.
Sophie Oksanen, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute nach Helsinki. Thank you very much for having you, Mrs. Oksanen.
Well, thank you. It was my pleasure.
Vielen Dank auch an unsere Übersetzerin Marei Amir. Und das Buch Putins Krieg gegen die Frauen von Sophie Oksanen haben Angela Plöger und Maximilian Moormann aus dem Finnischen übersetzt. Es ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen, hat 336 Seiten und kostet 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Transgender, Geschlechtsidentität, Selbstfindung. Darum geht es in dem Jugendstück »Das Gesetz der Schwerkraft«. Morgen ist die Geschichte des kanadischen Schriftstellers Olivier Silvestre in Lindau auf der Bühne zu sehen.
Jungs sind blöd, ich will kein Junge sein.
Und was willst du sonst sein?
Kommt drauf an.
Dom und Fred, beide 14 Jahre alt, sind anders als ihre Mitschüler. Der eine wäre gern mal ein Kaktus, der andere möchte hautenge Jeans tragen und Kajal auflegen. Ihr Ziel? Über die Brücke aus dem trostlosen Vorort in die verheißungsvolle Stadt zu gelangen.
Die Brücke ist da. Sie ragt vor mir auf. Sie sieht mich an. Hey Brücke, was willst du von mir?
Das Gesetz der Schwerkraft. Morgen um 14.30 Uhr im Theater in Lindau, am 4., 5. und 6. März in Memmingen. Erfolgsautorin Sandra Lübkes schreibt gern historische Romane. Aus ihrem aktuellen »Das Licht im Rücken« liest sie heute in Neuansbach. Schauplatz ist Wetzlar, wo 1924 die erste Kleinbildkamera das Licht der Welt erblickt, die Leica. Gegen alle Widerstände treibt der Sohn des Gründers die Produktion voran. In der nächsten Generation würde Tochter Elsie gern das Werk übernehmen, aber die Brüder werden ihr vorgezogen. Sandra Lübkes.
Elsie Kühn-Leitz ist
eine extrovertierte Person mit einem hohen Gerechtigkeitsdrang gewesen, schon von Kindheitsbeinen an. Und wird dann auch wahrscheinlich gemerkt haben, dass es auch nicht ganz gerecht ist, dass sie mit ihren vielen Talenten gar nicht als Unternehmensnachfolgerin in Betracht gezogen wurde, sondern nur ihre beiden Brüder.
Das Licht im Rücken, die Lesung mit Sandra Lübkes, heute um 20 Uhr im Gemeindehaus in Neuansbach, morgen in Lolla. Das Literaturhaus Uwe Jonsson im mecklenburgischen Klütz ist zwar nicht Wohn- oder Geburtsort des 1984 gestorbenen Schriftstellers gewesen, aber als imaginäres Dorf Jericho ist der Ort in seinem Roman Jahrestage zum literarischen Erinnerungsort geworden. Die Ausstellung im Literaturhaus, so Leiterin Anja Franziska Scharsich, lädt zu einer Spurensuche durch Uwe Jonssons Werk ein.
Uwe Jonsson siedelt ja auch Jericho fast nachvollziehbar an, indem er sagt, also Jericho ist ein kleiner Ort zwischen Lübeck und Wismar gelegen. Das sind wieder zwei reale Orte, die man auf der Landkarte findet. Dann schreibt er eben auch weiter, ja, die Jericho haben halt Pech gehabt, liegen nicht ganz an der Ostsee. Vorgelagert ist ein ehemaliges Fischerdorf und das ist natürlich auch die Konstellation zwischen Klütz und Boltenhagen.
Das Uwe Jonsson Literaturhaus in Klütz, täglich geöffnet, außer montags.
Und das waren die Literaturtipps mit Susanne von Schenk.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Hannah Arendt und ihr Denken ist immer wieder anregend und auch wenn die Philosophin oder besser gesagt politische Theoretikerin schon so viel zitiert und analysiert wurde, gibt es offenbar immer wieder für Forscher Anreize, sich mit ihrer Arbeit zu beschäftigen. Jetzt die englische Literaturwissenschaftlerin Lindsay Stonebridge, ihr Buch zu Hannah Arendts Lektionen in Liebe und Ungehorsam, so der Untertitel, ist jetzt auf Deutsch erschienen. Wir sind frei, die Welt zu verändern, heißt es, und Eike Gebhardt hat es gelesen, Herr Gebhardt. Wie schaut denn Lindsay Stonebridge auf Hannah Arendt? Was interessiert Sie an ihr?
Ja, das ist ein Buch voller Faszination, Ehrfurcht. Also offensichtlich ist Arendt auch so etwas wie ein Rollenmodell, ein Lebensideal. Arendt selber lebt ihr ja so ein bisschen vor, je nachdem, wie man die Perspektive wählt. Sie hat immer betont, selber denken ist eigentlich das Leitmotiv von Hannah Arendt. Deshalb hat Hannah Arendt ja auch Warnhagen zum Beispiel eine Biografie geschrieben, der berühmten Salonnier. Das selber denken, Hannah Arendt war ja aufgewachsen in Königsberg, also im Quartier von Kant sozusagen, der den bekannten Satz geprägt hat, ne, mündig sein, Aufklärung ist, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist ja auch genau, jeder hat das mitgekriegt, spätestens als Hannah Arendt den Eichmann-Prozess Revue passieren ließ. Sie hat damit sehr provoziert, indem sie nämlich sagte, Banalität des Bösen ist das Stichwort. Wieso ist das nicht das Dämonische, das Böse, das Brutale? Das wissen wir doch alle, wie die gehandelt haben. Sie sagt, naja, das ist genau der Grund. Sie haben nicht selber gedacht. Sie haben nicht selber sich vorgestellt, was sie da eigentlich tun. Sie haben nur blind, und darauf berief sich auch Eichmann, ausgeführt. Das heißt, Denken ist für sie grundsätzlich multiperspektivisch. Das heißt, die Perspektive eines anderen Menschen einzunehmen. Man kann es auch Empathie nennen, das ist so ein bisschen gefühliger. Aber sie betont eben, dass es eine Art des Denkens ist. Und sie beklagt, und mit ihr Stonebridge, dass natürlich heutzutage andere für uns denken. Und diese, und dafür gibt es Gründe, auf die kommen wir sicherlich noch gleich. Und das ist ja das Leitmotiv von Stonebridge Buch, kann man sagen. Diese Parallele damals, Hannah Arendts Beschäftigung mit dem Totalitarismus und dem zeitgenössischen Konsumismus. Wir kommen sicherlich gleich noch darauf. Sie spricht in einem Interview von der Sehnsucht, heutzutage getäuscht zu werden. Das heißt, andere für sich denken zu lassen, die Vorgaben, die Kategorien, die Begriffe, in denen wir uns begreifen, von anderen entwerfen zu lassen.
Wie geht sie das denn an, Frau Stonebridge? Also wie forscht sie da ihren Gegenstand aus und wie baut sie dann ihr Buch auf?
Das ist ein interessanter Dreisatz. Es ist eigentlich überhaupt kein Genre, dieses Buch. Es ist einerseits eine intellektuelle Biografie, Denken aus Erfahrung, war ja Hannah Arendts eigenes Leitmotiv, also nicht abstrakt denken. Dann ist es eine Art, zweitens, Mentalitätsgeschichte, also eine kollektive Geschichte. Und es ist eine Art Entwicklungsroman, wo sie sehr viel spekuliert und Willkür und richtige Bühnenanweisungen gibt. Hannah Arendt zündete sich eine Zigarette an und ging auf den Balkon. Woher weiß sie das? Ne? Das macht es aber lebhafter. Also weniger der Untertitel, muss man sagen, da sie vom Aufbau sprechen. Weniger der Untertitel Liebe und Gehorsam ist hier im Mittelpunkt als der Totalitarismus ihr Leitmotiv des ganzen Themas. Und man könnte eigentlich sagen, wenn man sie ein bisschen zusammenfasst, für Hannah Arendt ist alles Totale grenzt ans Totalitäre. Das schließt Liebe ein, das schließt alles ein, was uns total definieren sollte. Und ein interessanter Aspekt, den Stonebridge da als Brückenschlag benutzt, ist diese moderne Kategorie der Einsamkeit, des Verlassensseins, des Entwurzeltseins. Und das führe dazu, dass wir uns durch andere definieren, weil wir jetzt die stabile Identität, die wir in einer Gruppe eigentlich entfalten, die Gruppe, die uns bestätigt, verloren haben. Und jetzt brauchen wir Ersatzidentitäten. Schon haben wir die Bühne bereitet für den Totalitarismus.
Aber Liebe und Ungehorsam, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen gar nicht so richtig vor in dem Buch. Oder wie ist das?
Da haben Sie recht. Beide sind ja nicht zu lösen ohne die Frage, wem ist man ungehorsam, wen liebt man. Und für Ungehorsam, da gibt es eine einfache Formel, das ist für Arendt wie für Stonebridge der Ausbruch aus allem, das uns scheinbar selbstverständlich und natürlich erscheint, eine Kategorie, das ist ja unnatürlich, schon will man jemanden entmutigen damit. Es ist aber so, dass natürlich Liebe auf der anderen Seite praktisch nicht vorkommen. Also ich wundere mich, dass das im Untertitel steht. Erstmal ist das sowieso bei Heidegger, Stonebridge sagt selber, die Frage der körperlichen Liebe oder sowas spielt überhaupt keine Rolle. Bei Heideggers großem Werk Sein und Zeit taucht das Wort Liebe einmal auf. Und es ist vielleicht kein Wunder, dass sie im Anschluss an diese Affäre mit Heidegger eine Arbeit schrieb über Liebe bei Augustinus, die sofort trocken ist, weil Augustinus selber da Gottes Liebe und Nächstenliebe und so etwas unterscheidet. Langer Rede, kurzer Sinn, diese beiden kommen gar nicht zur Geltung. Interessanter wäre es gewesen, wenn sie statt Heidegger sich Simmel zum Beispiel genommen hatte, weil Arendts Kategorie der Natalität, die Betonung, dass wir immer wieder mit einem Neuanfang rechnen können, immer wieder neu geboren werden durch unser eigenes Denken. Das ist bei Simmel sozusagen der Begriff der Liebe. In der Liebe erschaffen wir ein Gegenüber durch die Interaktion mit dem Geliebten der Geliebten. Das hätte ihr vielleicht besser getan als Heidegger.
Und ihr Fazit zu diesem Buch, soll man das lesen?
Es ist eine interessante Einführung in die Gedankenwelt, selbst wenn es viel Willkür enthält. Der Zusammenhang von Leben und Denken ist so ein bisschen leitmotivisch bei ihr. Und das ist das Interessante, einschließlich so Nebenbedeutungen, diese Parallelen, die sie mit der heutigen Zeit zieht, dass Flüchtlinge die Avantgarde seien, wie Arendt betont hat. Aber im Prinzip ist es eine Betonung und immer wieder Wiederholung und Variation von Arendts Leitmotiv. Es gibt kein gefährliches Denken. Denken an sich ist gefährlich.
Eike Gebhardt über das Buch Wir sind frei, die Welt zu verändern. Hannah Arendts Lektionen in Liebe und Ungehorsam von Lindsay Stonebridge. Aus dem Englischen hat das Buch Frank Lachmann übersetzt und erschienen ist es beim CH Beck Verlag für 26 Euro. Das Odessa Literaturfestival trägt eigentlich nur noch den Namen der Hafenstadt am Schwarzen Meer. Es muss nämlich wegen des Krieges anderswo stattfinden, diesmal in Bukarest. 2015 war es unter anderem von Ulrich Schreiber, dem ehemaligen Leiter des Internationalen Literaturfestivals Berlin, gegründet worden und heute Abend wird es eröffnet. Stefanie von Oppen aus der Lesart-Redaktion wird dabei sein. Es ist ja eigentlich klar, dass so ein Festival zurzeit nicht in Odessa stattfinden kann, auch wenn es den Namen der Stadt trägt. Aber was sagen denn die Initiatoren, warum sie es überhaupt auf die Beine stellen wollen?
Ja, gerade wegen des Krieges wollen sie ein Zeichen setzen gegen den Krieg. Und sie wollen natürlich eine Gelegenheit geben, Autorinnen und Autoren aus der Ukraine, aus der Region und das Schwarze Meer, auch aus Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern, wollen sie die Gelegenheit geben, sich trotzdem zu treffen und eben möglichst an einem Ort zu treffen, der sich eben im Osten Europas befindet. Und das erste Festival nach dem Beginn des Krieges, das fand tatsächlich auch statt 2022, und zwar in Batumi in Georgien am Schwarzen Meer.
Und diese Ausgabe wiederum musste mehrfach verschoben werden. Also normalerweise findet das Odessa Literaturfestival immer im Oktober statt. Und diesmal haben sie es aber dann nach 2024 verschoben, eben auf diesen Termin des zweiten Jahrestages zum Beginn des Krieges.
Wenn man sich das so genauer anschaut, dann sieht man zwei Organisatoren, einer aus Deutschland, einer aus der Schweiz. Dann soll wohl auch das Goethe-Institut der Veranstaltungsort sein. Was ist denn daran eigentlich noch dann, außer dass es in Bukarest stattfindet, osteuropäisch?
Ja, das ist natürlich wirklich eine Frage, die man sich stellt. Also klar, es geht da um Finanzierung und Vernetzung. Und die, muss man sagen, hat Uli Schreiber vor allem, der ja jahrelang das ILB in Berlin organisiert hat, auf jeden Fall. Und sehr bewusst sind selbstverständlich vor allem Autorinnen und Autoren eingeladen, aus den verschiedenen Anrainerstaaten des Schwarzen Meers. Auch 5 Schriftsteller aus der Ukraine sind dabei. 2 davon sind allerdings inzwischen im Exil, aber 3 kommen wirklich unmittelbar aus der Ukraine. Und auch was die Themen angeht, wird es gehen um alle möglichen Themen, die sich rund um das Schwarze Meer bewegen, um die Geschichte der Ukraine, um die Geschichte Moldawiens, um die Geschichte Bulgariens wird es gehen. Es werden Gedichte eben aus diesen Regionen dabei sein. Also tatsächlich liegt der Schwerpunkt absolut auf eben den osteuropäischen Gästen.
Und ich nehme an, der Krieg ist im Programm wahrscheinlich auch schon präsent, oder?
Ja, omnipräsent. Also schon in der Eröffnungsrede geht es natürlich um den Krieg von einem rumänischen Autor. Es gibt einen Film, in dem ganz viele verschiedene Autoren, auch über die hinaus, die dort eingeladen sind und das Schreiben im Krieg thematisieren. Es gibt eine Lyriknacht, an der unter anderem Ia Kiva aus dem Donetsk teilnimmt und Gedichte lesen wird, die sich natürlich auch mit dem Krieg beschäftigen und mit der Entwurzelung, die damit einhergeht. Und am Samstag gibt es eine weltweite Lesung von ukrainischer Literatur, die auch in Bukarest stattfindet, so wie eben in vielen anderen deutschen und auch anderen europäischen Städten.
Es sind aber auch ein paar deutsche Autoren dabei. Was haben die denn da zu bieten oder was ist deren Rolle bei dem Festival?
Ja, Daniel Kehlmann ist eingeladen. Der liest aus seinem Buch Till und da steht ja auch der 30-jährige Krieg im Hintergrund. Norman Ohler ist dabei. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Der totale Rausch. Auch da geht es um Drogenkonsum in Kriegszeiten. Dann ist Jonas Lüscher mit von der Partie, der kommt eigentlich aus der Schweiz, aber lebt auch in Deutschland. Der ist mit seinem Projekt da, Der populistische Planet, da geht es um Briefe aus der ganzen Welt zu eben genau diesem Thema Populismus. Und Ernest Wiechner kommt auch, der ja inzwischen in Deutschland angesiedelt ist und in der Lyriknacht Gedichte lesen wird.
Also spannend. Wir werden dann hören, wie es war, wenn Stefanie von Oppen zurück ist. Jetzt erstmal mit einem Ausblick auf das Odessa Literaturfestival. Heute Abend wird es eröffnet in der rumänischen Hauptstadt Bukarest und es geht dann bis Sonntag, den 25. Februar.